Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Samstagabend ist es und das heißt natürlich einen kurzen Vorblick auf die Predigt. Predigt ist morgen aus dem Propheten Jeremia, ziemlich weit hin, wo dann eigentlich eh schon alles hin war. Was war hin? Also eigentlich eh alles, sprich der Staat Israel. Der hat damals nicht Israel, sondern Juda geheißen, ist aber das Gleiche. Also, ganz einfache Geschichte, Zwergstaat, also Jerusalem und Umgebung und die haben da Könige und die werden da ein bisschen deppert. Weil sie nämlich sagen, hey Leute, wir haben den einzigen wahren Gott auf unserer Seite, wir kriegen's durch, wir sind und außerdem Notfall hilft uns jeder liebe Gott. Und deswegen haben sie, obwohl es ein Zwergstaat war, dauernd versucht irgendwie völlig wahnsinnig hin und her und oben und unten Politik zu betreiben und zwar Machtpolitik. Das Problem von Israel, auch dem heutigen Israel, ist ja ganz einfach. Im Norden ist eine Riesenstadt, Syrien oder Irak, oder da hat es dann in der Geschichte immer wieder so Kombinationsstaaten gegeben, teilweise das riesige Perserreich dann. Das war Persien, also Iran, Irak und Syrien und Ägypten zusammen. Normalerweise hat man im Norden irgendwie Syrien und im Süden Ägypten. Und das winzig kleine Israel ist genau in der Mitte. Und jetzt kommen immer wieder die Propheten daher, also eigentlich ziemlich alle, und sagen, lasst das. Ihr könnt nicht Machtpolitik betreiben, vertraut auf Gott. Euer Staat sein, euer Volk sein hängt nicht von militärischen irgendwas ab. In Klammern, das würdet ihr eh nicht schaffen, sondern daraus, dass ihr Volk Gottes seid. Und da kann es euch jetzt eigentlich relativ wurscht sein, zu welchem Staat ihr gerade gehört. Ist wurscht, okay? Und das ist eine wirklich gute Idee. Und weil es eine wirklich gute Idee ist, hat sich natürlich kein Mensch darum gekümmert. Das Ganze geht schon mal irrsinnig schlecht aus für den nördlichen Teil von Israel. Und da kommen die Assyrer und machen die fertig. Und Zeitl danach, also so grobe 100 Jahre später, kommen die Babylonier daher. Also Irak eigentlich, aber kehrt Syrien dazu und machen die Afloch. Und damit die nicht wieder deppert werden, kommen diese Babylonier auf eine sehr gescheite Idee. Sie verschleppen nämlich die Führungsschicht. Also die haben nicht das ganze Volk weggeschleppt, aber halt sozusagen jeden, der lesen und schreiben kann und irgendwie vielleicht für sie gefährlich werden kann, weil der halbwegs sprachgewandt ist und so weiter und so fort. Die nehmen es und ab nach Babylon ins Zweistromland, also heutiger Irak, und dort sitzen sie an den Wassern Babylons, sprich am Euphrat oder am Tigris oder an beiden und müssen da Kanäle graben, damit die Dings bewässert wird. Okay. Und der Jeremia hat schon die ganze Zeit gesagt, lass es, lass es, lass es, lass es. Dann hat er sich so unbeliebt gemacht, dass er sogar fast erschlagen worden wäre und dann haben sie ihn auch noch gepackt und auch noch nach Ägypten geschliffen. Nun, diese Stelle jetzt, die ist ein Brief an die Typen, die in Babylon, sprich heute Irak, gefangen sind. Und der sagt was zu ihnen und was sagt er? Naja, er sagt gar nichts, sondern er sagt, Gott lässt euch sagen. Und er lässt euch ganz was einfach sagen zunächst einmal. Lebt weiter, macht's weiter, gebt's nicht auf. Bemüht euch, heiratet, kriegt's Kinder. Lasst das normale Leben weiterlaufen. Einfach das ganz normale Leben. Lasst euch nicht so von der Depression und der Trauer niederdrucken, dass das nicht einmal mehr heiratet, dass keine Familie mehr gründet. Nein, das normale Leben muss weitergehen. Es muss weitergehen aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott bleibt ja bei euch. Eigentlich, also jetzt steht jetzt nicht bei Jeremia, sage ich in Klammern dazu, argumentativ ist eh wurscht, wo ihr seid. Hauptsache Gott ist bei euch und so Bes waren also die Babylonier auch nicht. Sie haben ihnen immerhin erlaubt, ihren Gottesdienst zu halten und sie zu treffen, miteinander zu beten und so weiter und so fort. Also es wurde ihnen zumindest die Religion nicht genommen. Nun, dann geht's weiter. Dann wird's ganz spannend, nämlich, wenn ihr dann da betet, dann betet für das Beste des Volkes, das Beste der Stadt, des Ortes, des Dörfels, wo es auch immer, wo ihr jetzt lebt, in Klammer, leben müsst. Betet allen Ernstes für das Land von denen, die euch also grob verschleppt haben. Mit einer sehr einfachen Argumentation. Wenn es dem Land gut geht, dann geht es euch auch gut. Das ist logisch, oder? Ganz eine spannende Geschichte, nicht? Das kann sich nur das Volk Gottes leisten. Das kann sich nur das Volk Gottes leisten, das sagt, naja gut, das mit dem Staat haben wir jetzt probiert. Und das ist also ganz gewaltig daneben gegangen. Und deswegen losen wir es jetzt und leben halt da, wo wir jetzt leben. Aber wir leben wirklich ordentlich als fromme Menschen. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Argumentation, weil es einen Schritt weggeht von all diesen Machtgeschichten und so weiter und so fort und sagt, ja gut, jetzt müssen wir halt da leben und wir bleiben aber in diesem Gebet drinnen auch für unsere Feinde. Das sind ja Feinde, bitte, die haben sie ja verschleppt, gut? Wir tun das Gute für das Land. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil, und das ist das Entscheidende, das ist eine der beliebtesten Sprüche der evangelischen Kirche in Österreich. Also, ich bin da jetzt Pfarrer in einer der weit verstreutesten Gemeinden von ganz Österreich, 1,5% in jedem Dörfel, überhaupt kein Zentrum, also nicht, dass du sagst, was weiß ich, Mistelbach hätte dann, was weiß ich, Wahnsinnszahlen für evangelische Verhältnisse, 8% oder so, wenn ich 8% da hätte, die dem Kreis springen vor Freude. Nein, hier sind es auch knapp 2%, ist total flach. Und jetzt fragen sich die Leute natürlich immer, wie kann man denn unter diesen Bedingungen überhaupt evangelisch sein? Und die Antwort ist ja ganz einfach, ja, tut doch bitte für den Ort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin sehr stolz auf meine Evangelischen. Im Schnitt ist es so, dass die wirklich ordentlich engagiert sind. Also die tun was, die gehen in die Öffentlichkeit, die übernehmen Verantwortungen. Ist ganz witzig, überall in Österreich, obwohl wir so wenige sind, wo du hinkommst und wo sie irgendwo riert, wo sie irgendwo tut, redst mit dem und plötzlich kommt raus, ah na, der ist eh evangelisch, oder was weiß ich, von 8, die irgendwo umrieren, sind 2, 3, 4 evangelisch. Unglaubliche überprozentuelle Beteiligung bei den Leuten, die sich öffentlich engagieren, sind evangelische. Das prägt, dieses Wort prägt diese lange, lange Tradition der Minderheitenkirche, die sagt, okay, Leute, tut's für den Ort, seid's nicht depressiv, hockt's nicht blöd um, hockt nicht dumm herum und sagt, ah, na, wir sind so arm. Und das finde ich eine gute Tradition. Natürlich ist es nicht einfach, in der Hochdiaspora evangelisch zu sein. Na, ist es nicht. Natürlich, der Katholik als solcher, das ist überhaupt über nichts beschweren hier, weil der geht aus dem Dirndl raus und fällt eh schon in die Kirche rein. Meine Leute fahren teilweise 35 Minuten im Auto. Okay? Also ich weiß nie genau, worüber die sich beschweren, die Katholiken, aber tun es halt gern. Mir jetzt wurscht. Geht mich nichts an, ist eine andere Kirche. Wir haben es viel schwieriger. Witzigerweise sind unsere Leute aber dafür auch sehr, 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 sehr engagiert. Ich bemerke das immer wieder und das finde ich einfach toll. Ja, also das wäre jetzt eigentlich die Predigt. Wenn nicht ich wäre und Sie jetzt auf irgendwas hinweisen darf, weil Sie denken Sie jetzt vielleicht beim Zuhören, naja gut, okay, ja, schon schwierig, wenn man so evangelisch in Niederösterreich, na, das ist nicht gerade einfach. Was geht's mir an? Also gerade bei deutschen Zuhörern. Hört sich ja groß ins Schwabenland hinüber, wo es ja eigentlich nur Evangelische gibt, soweit ich weiß. Jetzt ist das Problem eine ganz andere Geschichte. Ich sage es Ihnen gleich ins Gesicht, Sie gehören auch einer Minderheit an. In Wirklichkeit haben wir keine wirkliche Gesellschaft mehr. Also diese alten Geschichten, alle haben eine Religion, gehorchen einem Kaiser, König, Fürsten, sonst was. So ist vorbei. Wenn du dir unsere heutige Gesellschaft anschaust, ist sie eine fragmentierte Gesellschaft. Die hängen an dem, die hängen an dem, die hängen an dem. Die sind, drucken auf Facebook halt, bei dem gefällt mir und die drucken's bei dem. Die einen drucken bei Sido, die anderen bei Heinzel. Okay, die Gesellschaft zerfällt. Jeder hat seine völlig eigenen Interessen. Ganz kleine Gruppen bilden sich heraus. Und die sind dann wärmegebend und das ist okay, das sind kleine Gruppen, die kennen sich gut, die sind kuschelig, die tun was miteinander. Alle, meine Lieben. Absolut alle gehören nur noch irgendwelchen Subkulturen an. Früher mal war Subkultur etwas, was beäugt wurde, ne? Was die da tun, das weiß man nicht, nicht, und wir sind der Mainstream. Es gibt keinen Mainstream mehr. Es gibt's einfach nicht. Auch die christliche Kirche ist natürlich längst eine Subkultur. Die größte Konfession ist längst die der Atheisten oder Ausgetretenen oder Ismael wurscht. Die Kirchen sind auch Subkulturen geworden, die wiederum in unglaublich viele Subkulturen zerfallen. Das eine sind die, die, was weiß ich, irrsinnig auf Jugendarbeit abfahren, denen ist alles andere wurscht, die nächsten fangen nur auf die Pensionistenarbeit ab, der Rest ist ihnen wurscht. Die Dritten tun, ich weiß nicht was, irgendwie mit Entwicklungshilfe herum und die anderen machen irgendwie was Psychotherapeutisches. Ganz viele Subkulturen. In Wirklichkeit, unsere Gesellschaft besteht nur noch aus kleinen Minderheitengruppen. Und es ist auf der einen Seite eine irrsinnige Gefahr. Sie sind jetzt vielleicht evangelisch, weiß nicht, katholisch, sonst was, keine Ahnung, wer hier zuhört. Ich weiß, es hat irrsinnig breite Bandbreite, aber eins sind sicher Mitglied einer Subkultur. Keine Ahnung, wie die heißt. Überlegen Sie sich kurz, wo kehren Sie eigentlich dazu? Wo haben Sie Ihr soziales Zuhause? Das ist nimmer mehr das Viertel, das ist nimmer mehr das Grätzl, wie man in Wien gesagt hat. Also so eigentlich nur noch die Gasse und vielleicht noch die zweite Gasse. Niemand gehört mehr dazu. Die fahren auf das ab, die fahren auf das ab. Kann eine unglaubliche Gefahr sein. Und es gibt genau eine Geschichte, wie der Zerfall einer ganzen Gesellschaft, die am Schluss nur noch aus Subkulturen besteht, überhaupt hintangehalten werden kann. Nämlich durch das Engagement für die Stadt, Dörfel, Land, in dem man drinnen wohnt. Dass man das für die Allgemeinheit, für die Summe aller Subkulturen heutzutage, in den Vordergrund stellt. Das ganz Tolle nämlich ist, dieser Predigttext endet dann mit einer ganz, ganz großen Segensversprechung. Nämlich, dann sagt Gott, ich weiß sehr wohl, welche Gedanken ich über euch hege, und das sind Gedanken des Heils. Gedanken des Friedens und Gedanken der Rettung. Ich finde das einfach wunderschön, dass es genau darauf hinausläuft, dass Gott am Schluss sagt, okay Leute, und am Schluss geht's genau um eines, dass wir nämlich wiederum nach Hause kommen, weil das heißt es auch, denn ich möchte euch am Schluss nach Hause holen. Meine Lieben, vergesst nie, eine ganz, ganz kurze Zeit ist uns geschenkt in dieser Welt. Eine wirklich ganz, ganz, ganz kurze Zeit. Danach werden wir nach Hause geholt. Und dazwischen haben wir ganz tolle Möglichkeiten, was zu tun, was wirklich Großartiges zu tun. Uns irgendwo zu beheimaten und das, was wir dann haben, das wirklich in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Wirklich zu sagen, okay, mit ein paar Freundinnen, Bekannten, da machen wir was, das taugt uns. Und wir schließen uns gerade nicht ab, sondern wir öffnen uns. Wir leisten für alle. Das, genau das ist es, worauf der Segen liegt. Einen wunderschönen gesegneten Abend und ganz einen tollen Sonntagmorgen für euch alle.